Sebastian Striegel.
Ja, hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge der Großen Anfrage. Heute soll es um die Zukunft der Energieversorgung gehen. Ein wichtiges Thema, gerade auch in Bezug auf die Klimakrise, deren Auswirkungen ja immer stärker spürbar werden. Der Ausstieg aus der Nutzung fossiler Energieträger, sei es bei der Stromerzeugung, der Wärme oder in der Mobilität, ist unumgänglich, wenn wir die Pariser Klimaziele einhalten und die Erderhitzung damit hoffentlich noch zu einem Zeitpunkt stoppen wollen, zu dem ihre Folgen noch handhabbar sind. Doch wie sieht es eigentlich aus, das Energiesystem der Zukunft? Was wird und was muss sich ändern, damit der Umstieg klappt? Was hat bereits geklappt in Sachsen-Anhalt? Um diese Fragen zu erörtern, habe ich heute Thies Schröder zu Gast, den Vorstandsvorsitzenden der Energieavantgarde Sachsen-Anhalt e.V. Schön, dass Sie da sind, Herr Schröder.
Vielen Dank für die Einladung.
Herr Schröder, vielleicht wollen Sie zu Beginn Ihr Projekt, die Energieavantgarde Anhalt, kurz vorstellen. Womit beschäftigt sich dieser Verein und was sind die Ziele?
Den Verein haben wir aufgebaut, weil uns im Verlaufe der letzten 10 Jahre immer deutlicher wurde, seit 2010, 2011, dass das fossile Energiezeitalter tatsächlich einem Ende entgegengeht. Und wir haben uns gefragt, wie kann man gerade in einer alten, vom Bergbau geprägten Region hier im Osten und Süden Sachsen-Anhalts, wie kann man die regionale Wertschöpfung auch auf klimaneutralen Weg erreichen, also auf Basis der erneuerbaren Energien. Und diese beiden Ansätze, regionale Wertschöpfung und klimagerechte Energiegewinnung, Energieumwandlung, haben dann dazu geführt, dass wir die Energieavantgarde begründet haben und dort mit sowohl wissenschaftlichen Experimenten, aber auch sehr viel im Dialog mit den Bürgerinnen an ganz konkreten Projekten, aber auch mit Stadtwerken und anderen Vertretern der alten und der Energiewelt im Übergang ganz konkret Transformation im Reallabor Anhalt betreiben, am Beispiel des Themas Energiewende.
Sie haben die alten Energieformen schon erwähnt. Ganz konkret lässt sich das ja auch in Ihrer Region besichtigen. Ferropolis, wo ich Sie, glaube ich, gerade auch beim Gespräch sozusagen virtuell treffe, da stehen die Bagger noch. Wie, wenn wir auf die Debatte insgesamt schauen, der Energiewende und der Notwendigkeit, auch ja als Land insgesamt zur Energieavantgarde zu werden, nämlich Dinge nach vorne zu bringen, die Energiewende zu gestalten, wo würden Sie sagen, stehen wir da aktuell eigentlich? Also sind wir schnell genug? Sind wir nicht schnell genug? Passieren die Prozesse, die Umbrüche in einer angemessenen Form? Werden Menschen mitgenommen?
Unter dem Aspekt der Klimaschutzziele sind wir noch nicht schnell genug, obwohl wir ja in Sachsen-Anhalt insgesamt schon einen erheblichen Anteil erneuerbarer Energien im Bereich Strom im Netz haben, was vor Ort durchaus ja auch zu manchen Herausforderungen führt. Akzeptanz von Zubau Windräder, Netzentgelte sind so Stichworte.
Ja, da kommen wir gleich nochmal drauf. Ja.
Aber es sind tatsächlich immer zwei Dinge, die man im Auge behalten muss. Zum einen die Klimanotwendigkeit und die schnelle Adaption der Energiesysteme und dann natürlich auch das Mitnehmen der Menschen. Weil das, was wir gerade erleben, die Energiewende, ist ja eine, die wird nicht von oben verordnet, sondern die wird gelebt, auch aufgrund der Vorteile der Verwendung erneuerbarer Energien. Das ist vielleicht noch nicht jedem und jedermann so vor Augen zu führen. Man denkt immer noch sehr stark in den fossilen Kategorien. Also man ist Kunde eines Energieversorgers, der einem einen wie auch immer zusammengestellten Energiemix in den Haushalt liefert oder ins Unternehmen liefert. Das wird in Zukunft ganz anders sein. Man wird Prosumer sein, wie die Fachwelt sagt, also sowohl einen Teil Energie produzieren auf dem eigenen Dach mit der Solaranlage durch die Beteiligung an einem Windrad oder viele ähnliche Möglichkeiten und wird trotzdem, so unsere Prognose, nicht vollständig autark sein in dieser neuen Energiewelt, sondern immer noch ein Teil der Netzgemeinschaft. Und diese Transformation hin zum Prosuming verändert technische Anforderungen, aber auch Geschäftsmodelle. Und deswegen ist es auch ein langer Weg, der verantwortlich zu gehen ist. Wir können ja nicht einfach die alte Energiewelt, die netzgebundenen Systeme, die wir über mehr als 100 Jahre aufgebaut haben, auch gerade hier im östlichen Sachsen-Anhalt, das Kraftwerk Czornowitz war ja vor 100 Jahren das damals weltgrößte Braunkohlekraftwerk und quasi der Beginn der Überlandleitungen der neuen Energiesysteme. Das ist nun gerade 100 Jahre her und dieses System muss sukzessive transformiert werden. Wir können nicht einfach auf der grünen Wiese wieder neu beginnen. Und dieser Prozess braucht tatsächlich Zeit. Auf der anderen Seite zeigen die aktuellen Ereignisse, wie dringend es ist, die Klimaschutzziele noch stringenter anzugehen.
Und Sie haben schon einen wichtigen Aspekt benannt, Sachsen-Anhalt und auch die Region Anhalt, der Osten unseres Landes und der Süden unseres Landes haben eine lange Tradition der Energieversorgung, haben eine lange Tradition, wirklich auch Energieregionen zu sein. Und mein Eindruck ist, ich bin im Burgenlandkreis viel unterwegs, da ist die Braunkohle ja bis heute auch noch da, wird zur Energiegewinnung im Kraftwerk Schkopau insbesondere genutzt, im Saalekreis. Da steckt auch eine Menge Identität von Menschen noch drinne und das beeinflusst bis heute auch nach meiner Einschätzung das Thema Akzeptanz für Erneuerbare, dass also die Frage dieses den Wandel auch zu gestalten, weg von Braunkohle, von fossilen Energieträgern hin zu erneuerbaren Energien, dass dem also doch noch auch von Seiten der Akzeptanz von Menschen eine ganze Menge im Wege steht. Können Sie aus den Erfahrungen der letzten Jahre und Ihrer Region etwas sagen, wie so etwas auch gelingen kann, was also Faktoren sind, die dazu führen, dass dieser Wandel, diese Energiewende auch funktionieren kann?
Der entscheidende Faktor ist Respekt. Respekt vor den Leistungen des fossilen Zeitalters. Das klingt auf den ersten Blick vielleicht nicht schlüssig zu der Argumentation der Notwendigkeit des Klimaschutzes. Aber das ist etwas, was wir auf Ferropolis, aber auch in der Energieavantgarde von Anfang an gelernt haben. Wir können nicht einfach so tun, als gäbe es da nicht ganz wichtige Ingenieursleistungen, Lebensleistungen, Leistungen der Arbeitnehmerinnen in den Kraftwerken, in den Tagebauen und dann sagen, das war alles Quatsch, das brauchen wir nicht mehr, wir fangen völlig neu an. Man kann tatsächlich nur auf der Basis des Wissens auch den Weg in die erneuerbaren Energien finden. Und dann findet man auch durchaus streitige Diskussionen, aber auch Unterstützung, weil den meisten vor Ort ist tatsächlich klar, dass dieses fossile Zeitalter zu Ende geht. Es gibt noch Diskussionen um stoffliche Nutzung, die ganze Kohlenstoffkette, die sind durchaus spannend. Das ist ein Projekt, was wir gerade neu starten mit dem Forum Rathenau. Dort wollen wir genau dieses Thema Kohlenstoff nicht nur unter dem Aspekt CO2, sondern eben auch unter dem Aspekt der Materialökonomie und des Wertes des Wertstoffs Kohlenstoff neu betrachten. Und da brauchen wir tatsächlich die große Tradition, die das Thema Energiewirtschaft hier in Sachsen-Anhalt hat, um in die Zukunft zu gelangen. Dieser Respekt, die Anerkennung der Lebensleistung ist die Basis für alle Gespräche.
Wir haben ja in Sachsen-Anhalt, Sie haben das schon erwähnt, in Sachen Energie und Stromerzeugung bereits deutliche Schritte gemacht hin zu erneuerbaren Energien. Der übergroße Teil des sachsen-anhaltischen Strommarktes ist geprägt durch Windenergie. Es gibt noch einen beträchtlichen Anteil Braunkohle, insbesondere das Kraftwerk Schkopau. Wir erleben derzeit ja die Diskussion, bis wann das noch am Netz bleiben wird. Gestern gab es aus Bayern die Nachricht, doch nochmal an den Kohlekompromiss ranzuwollen, die Zeiten entsprechend nach vorne zu ziehen des Ausstiegs, auch mit Blick auf die Marktentwicklung ist klar, Braunkohle ist da richtigerweise aus Klimaschutzgesichtspunkten schwer unter Druck. Aber das Thema Energiewende geht ja deutlich über den Strommarkt hinaus. Vielleicht lassen Sie uns dahin nochmal gehen und gucken, welche Breite dieses Thema eigentlich auch hat, dass wir ja auch über die Wärmeversorgung reden müssen und dass wir über Energie für Mobilität ja auch sprechen müssen.
Das ist völlig richtig. Die sogenannte Sektorkopplung ist die große Herausforderung und auch die große Chance. Und nur die sehr isolierte Betrachtung des Strommarktes führt uns tatsächlich nicht weiter in eine neue Energiewelt. Das macht die Diskussion um den sogenannten Kohlekompromiss, also den Kohleausstieg, auch meines Erachtens eher unsinnig oder vielleicht sogar kontraproduktiv. Denn dort sind Ausstiegswege jetzt verhandelt worden, auch die entsprechenden finanziellen Belastungen sind verhandelt worden für die Unternehmen und viele andere Partner. Da wird es eine marktförmige Entwicklung geben, die einer großen Neuverhandlung des Kohlekompromisses überhaupt keinen Sinn gibt. Das hängt vor allem damit zusammen, dass der Bereich der Sektorkopplung, gerade die Kombination aus Strom und Wärme, inzwischen zum Beispiel im Neubau, aber auch in der Sanierung von Haushalten, von Unternehmen die erste Wahl ist. Wir haben auch wichtige Entwicklungen in Sachsen-Anhalt im Bereich Batterie, auch hier in der Region, in Wittenberg beispielsweise, vielleicht auch an weiteren Standorten noch. Dieses Thema Speicher, das ist nicht nur Batteriespeicher, das sind auch Wärmespeicher unterschiedlichster Art, die Nutzung des Stroms als Wandler und dann natürlich auch die Anwendung in der Mobilität passen nur dann oder passen besonders gut zusammen und werden die Energiewende eher beschleunigen, auch dank digitaler Unterstützung, wenn man tatsächlich diese drei Bereiche gleichermaßen im Auge behält. Und deswegen ist Strom, Wärme, Mobilität tatsächlich ein wichtiges Dreieck, an dem man den Energiemarkt, auch den Prosuming-Markt in Zukunft auch im Sinne regionaler Wertschöpfung und Beteiligung der Bürgerinnen ausrichten wird. Mobilität, lassen Sie mich das ergänzen, und auch Wärme sind von Natur aus immer ortsgebunden. Strom nicht zwingend. Mhm. Den Strommarkt können Sie sich also auch europäisch oder global feststellen. Da können Sie Communities bilden auf der Grundlage beispielsweise von Sonnenenergie und entsprechenden Batterien. Wärme allerdings lässt sich nicht oder ganz schwer nur europaweit transportieren und Mobilität ist per se immer davon abhängig, dass man einen Ort verlässt. Also beide Wärme und Mobilität sind ortsgebunden. Das bietet unseres Erachtens die Chance für regionale Ansätze und auch für eine Transformation von angestammten Partnern im Markt, wie beispielsweise Stadtwerken, die ja in der Regel schon diese Kombination beispielsweise aus Strommarkt und Nahverkehr anbieten. Diesen Weg wird man gehen müssen in Sachsen-Anhalt, in den größeren Städten, in den ländlichen Räumen kann sich das durchaus auch anders entwickeln. Dort kann der Produzentenanteil am Prosuming naturgemäß einen etwas größeren Anteil haben. Und deswegen wird auch die Energiewende beispielsweise die Landwirtschaft sehr stark beeinflussen in der nächsten Zukunft.
Ja, und ich glaube, dieser Wandel, der ja eben auch weggeht von, wir haben das vorhin schon kurz angesprochen, von einer zentralen Energieversorgung hin zu sehr dezentralen Anlagen, hier eine Solaranlage, dort eine Windkraftanlage, dort vielleicht eine Biogasanlage im Verbund mit einer Wärmeversorgung, das wird eine neue Energielandschaft ja kennzeichnen. Lassen Sie uns doch mal zu den politischen Rahmenbedingungen kommen, weil was wir in den letzten Jahren erlebt haben, jedenfalls aus der Perspektive eines Grünen in Sachsen-Anhalt, ist auf der Bundesebene ja an vielen Stellen einerseits warme Worte zu Notwendigkeiten der Energiewende und Ansagen, was da alles notwendig wäre. Andererseits, wenn es um die konkreten gesetzlichen Regelungen geht, um die Rahmenbedingungen, die es für eine erfolgreiche Energiewende braucht, viel Stillstand, manchmal sogar auch Rückschritt, konkret im Bereich Windkraft, wenn man sich dort die Regularien anschaut, haben sowohl durch Bundesregelungen als auch durch Regelungen in den einzelnen Bundesländern es Windkraftanlagenbetreiber sehr, sehr schwer gehabt, beispielsweise Neuanlagen in Größenordnung zu installieren oder Repowering zu betreiben. Wie sehen Sie das?
Ja, das Problem sehen wir vor Ort auch. Und das hat ja auch in Sachsen-Anhalt nicht nur die Anlagenbauer vor Ort, sondern auch die herstellende Industrie durchaus getroffen, die ja in Sachsen-Anhalt auch als Arbeitgeber eine wichtige Rolle gespielt hat oder immer noch spielt und eine viel größere Rolle noch spielen könnte bei einem vernünftigen Zubaukorridor im Bereich Wind. Das ist tatsächlich so, dass die Bundesebene dort sehr zögerlich und sehr unentschlossen agiert hat. Unser Eindruck ist, dass eigentlich gewusst wird, wo der Weg hingeht, dass es aber derzeit noch darum geht, die Marktverteilung, würde ich es mal nennen, etwas zu regulieren und darüber etwas Geschwindigkeit rauszunehmen, weil wir sehen, dass die neuen Technologien natürlich auch das Potenzial in sich bergen, die angestammten Energiemärkte, die angestammte Verteilung von Produktion, Produzent und Konsument ganz grundlegend in Frage zu stellen. Und die Unternehmen der alten Energiewelt sind ja alle in Transformation, erkaufen sich aber im Moment ein bisschen Zeit, um diese Transformation auch zum Gelingen zu bringen. Das ist aus klimapolitischer Sicht sehr heikel und führt eben auch dazu, dass gewisse Geschwindigkeiten des Zubaus im Bereich Wind, aber auch im Bereich PV noch nicht die richtigen sind, noch nicht hinreichend sind. nicht nur im Sinne des Klimaschutzes, sondern auch im Sinne der regionalen Wertschöpfung, die da dringend erreicht werden kann und wird.
Das ist ja vielleicht auch etwas, wo ja noch gar nicht so vor Ort richtig klar ist, dass das eine große Chance der Energiewende ist. Wenn wir über Energiewende reden, dann habe ich ganz oft das Gefühl, Menschen haben vor allem Sorgen, dass es bei ihnen mehr Windräder geben könnte, dass sie davon in irgendeiner Form beeinträchtigt wären. Aber dass das ein wirklich auch Faktor für regionale Wertschöpfung sein kann, dass das auch Wertschöpfung tatsächlich neu in die Region reinholt, die ja auch eine Tradition als Energieregion hat. Ich glaube, das ist bei ganz vielen noch überhaupt nicht angekommen. Aber auch dafür braucht es entsprechende Rahmenbedingungen. Ich weiß, dass wir in der letzten Legislatur in Sachsen-Anhalt ja die Frage diskutiert haben, wäre nicht eine Außenbereichsabgabe zum Beispiel für Windkraftanlagen etwas, was helfen könnte, auch die Akzeptanz vor Ort zu stärken, dass also Leute konkret, wenn sie die Anlage schon nicht mehr selber mitbauen oder finanzieren können, so dass sie dann doch zumindest einen Effekt sehen, auch in ihrer jeweiligen Gemeindekasse, wenn eine Windkraftanlage oder mehrere bei Ihnen in der Region stehen?
Ja, die jüngsten Entwicklungen auch auf bundespolitischer Ebene weisen ja in die richtige Richtung. Aufgrund des Urteils des Verfassungsgerichts ist ja deutlich gemacht worden, dass der Stillstand und die Zögerlichkeit nicht mehr die nächsten Jahre bestimmen dürfen. Und dort gibt es jetzt ja einige Öffnungen, würde ich es mal nennen, die beispielsweise die kommunale Beteiligung oder den kommunalen Nutzen an Windenergie in der Fläche etwas stärken. Lange darüber diskutiert worden, jetzt zumindest gesetzlich auf den Weg gebracht. In Sachsen-Anhalt, das gilt aber auch für Brandenburg und die anderen östlichen Bundesländer, haben wir tatsächlich gerade im Bereich Wind die etwas ungewöhnliche Situation, dass wir sehr wenig direkte Beteiligung haben an den Windenergieanlagen. Das ist in den alten Windländern in Niedersachsen, in Schleswig-Holstein durchaus ein bisschen anders. Und auch die solare Entwicklung beispielsweise in Baden-Württemberg und Bayern ist sehr stark durch Bürgergenossenschaften und Ähnliches getragen. Das ist ein Weg, den müssen wir noch schaffen. Viele der Windmühlen, die wir hier in Sachsen-Anhalt sehen, gehören zwar zu unserem Landschaftsbild, aber sie gehören nicht unserer Bevölkerung. Und das ist sicherlich ein Hebel, was das Thema Akzeptanz angeht, die Frage auch zu beantworten, was habe ich denn davon, wenn diese Energiegewinnung auch in meiner Nachbarschaft stattfindet. Sie wird nicht überall stattfinden. Die Flächenrestriktionen aus vielerlei Gründen, Naturschutz, Denkmalschutz und so weiter, sind ja sehr groß. Wir haben mal ein entsprechendes Planungswerkzeug entwickelt in der Energieavantgarde, die das sehr deutlich vor Augen führen. Aber um über neue Flächen und auch das Repowering zu verhandeln, wird das Angebot deutlicher in Richtung Bürger und Kommunen gehen müssen, auch einen Nutzen davon zu haben, dass man Energiestandort ist, wenn auch regenerativer Energiestandort.
Klar, und dass wir da was tun müssen, schon allein um den Strombereich voranzubringen, ist ja auch, glaube ich, evident. Wir haben die Situation aktuell, ich meine 1,7% der Landesfläche planerisch mit Windkraftanlagen belegen zu können oder belegt zu haben. Wenn ich die Modellierung mir anschaue, dann ist klar, wir werden perspektivisch etwa 2% der Landesfläche mit repowerten Windkraftanlagen belegen müssen, um den Bedarf an Strom aus Windkraft auch zu decken. Und das Problem ist ja, dass aktuell, Sie haben das kurz schon angesprochen, Naturschutz, Denkmalschutz, 0,7% Landesfläche aktuell noch außerhalb von Vorrang- und Eignungsgebieten mit Windkraftanlagen bestückt ist. Das heißt, wir brauchen eigentlich gar nicht so unglaublich viel Zubau, nur noch 0,3%, aber zum Teil stehen die Anlagen oder zu einem beträchtlichen Teil stehen die Anlagen eben noch nicht in Vorrang- und Eignungsgebieten und sind entsprechend auch nur schwierig zu repowern.
Das ist richtig und die Betrachtungen, die Sie jetzt anstellen, basieren auf dem jetzigen Mix, wenn wir die Sektorkopplung uns vorstellen, also auch die stromgeführten Systeme in Wärme und Mobilität und auch die stromgeführten Energiesysteme in den großen energiehungrigen Industrien, beispielsweise in der chemischen Industrie hier um die Ecke, dann wird man entscheiden müssen, gesellschaftlich entscheiden müssen und damit auch politisch entscheiden müssen, wie viel Anteil an der Erzeugung erneuerbarer Energien möchte man denn in der eigenen Region, also quasi vor der Haustür haben um entsprechende Vorteile auch nutzen zu können. Und wie viele Anteile wird man nicht vor der eigenen Haustür produzieren? Es wird auch weiterhin sicherlich einen globalen Energiehandel geben, der dann beispielsweise auf der Grundlage von Wasserstoff oder Ähnlichem stattfindet. Da haben wir in den ersten Jahren etwas optimistischer, was den Grad der Eigenversorgung angeht, auf die Fläche geguckt und stellen aber zunehmend fest, dass bei einem stromgeführten Energiesystem auch im Bereich Wärme, Mobilität, Industrie tatsächlich nicht alles vor Ort wird umgewandelt werden können. Und das ist zum Schluss tatsächlich eine Entscheidung der Bürgerinnen und der Politik, also der Vertreter der Bürgerinnen, welchen Anteil möchte man in seiner Landschaft regenerativ selbst erzeugen? Möchte man auf seinem Hausdach, in seiner Region, in seiner Kommune? Das ist das sogenannte zellulare Modell. Also man wird vom einzelnen Haushalt über die Nachbarschaft, über den Stadtteil, über das Dorf bis zur Region versuchen, immer ein Maximum an Balance aus Nachfrage und Erzeugung zu erreichen. Dieses wird aber nie hundertprozentige Autarkie erbringen und hundertprozentige Eigenversorgung auf Grundlage erneuerbarer Energien. Dazu sind zu starke Verbraucher, gerade in der Industrie in Sachsen-Anhalt ansässig und sollen es ja auch bleiben zu guten Bedingungen.
Das ist, glaube ich, der wichtige Part und insofern liegen wir da ja, es ist eine politische Entscheidung, aber eine mit sehr, sehr weitreichenden Konsequenzen, weil die Frage am Ende für die Industrie ja auch dann eine sein wird, bleibt sie an diesem Standort vorhanden oder zieht sie sich in andere Bereiche, wo beispielsweise grüne Energie zu 100% leichter und sicherlich auch kostengünstiger dann für sie verfügbar ist, zieht sie sich dorthin zurück. Also wenn ich in den Debatten mit beispielsweise Herrn Dr. Günther von der Infra Leuna bei mir im Betreuungswahlkreis im Saalekreis bin, dann ist für den und für die Firmen, mit denen er zu tun hat, ganz klar, sie brauchen 100% perspektivisch grünen Strom für ihre Prozesse. Sie brauchen vor allem auch eine Verlässlichkeit, dass da ist. Und sie brauchen den zu einem Preis, der tatsächlich auch weltweit konkurrenzfähig ist. Nur dann, wenn das alles gewährleistet ist, werden sie auch am Standort bleiben können. Und insofern ist das ja auch eine entscheidende Zukunftsfrage für unsere Region. Wie schaffen wir es jetzt, die Weichen zu stellen, damit das in 5 oder 10 oder 15 Jahren tatsächlich auch der Fall ist, dass wir 100% erneuerbaren Strom hier anbieten können in einer Menge, die auch für die Industrie ausreichend ist.
Ja, jetzt ist zum Glück der Energiepreis nur einer, zwar ein wichtiger Standortfaktor. Wir diskutieren das ja auch sehr häufig mit Herrn Dr. Günther, auch in meiner Tätigkeit bei der IHK in Halle-Dessau. Und es ist tatsächlich so, dass wir zum Schluss einen Qualitätsmix aus regenerativem Strom, Energieangebot, also grüner Energie, aber natürlich auch entsprechende Kreativität, Ingenieurskunst, Arbeitnehmerqualität und so weiter haben, die dann zu einer Standortentscheidung führen. Und auch die Industrien gucken natürlich aus ganz kaufmännischer Sicht, wo man Effizienzen noch heben kann. Und da sind wir dann wieder bei der lokalen Synergie, jetzt nicht für die chemische Industrie so sehr, aber durchaus für das Handwerk, für die mittelständische Industrie, lässt sich natürlich durchaus auch gucken, lassen sich vielleicht lokal noch Nutzungen gegenseitig stärken. Gibt es irgendwo einen Abwärmeprozess? Wir untersuchen das gerade am Beispiel Bitterfeld-Wolfen in einem Projekt des Bundesforschungsministeriums. Wo lassen sich also gerade im Bereich Strom, Wärme solche lokalen Synergien auch noch besser nutzen? Denn das ist, glaube ich, die Zukunft. Die Energiewelt wird sehr vielfältig sein. Sie wird grün sein, also regenerativ erzeugt und gewandelt gespeichert. Aber der einzelne Energiemix für den einzelnen Haushalt, für das einzelne Dorf, wird sich möglicherweise von dem des Nachbardorfes unterscheiden, je nachdem, welche Dargebote ich da habe. Sonne und Wind sind überall ähnlich in Sachsen-Anhalt. Wasserkraft steht relativ gering zur Verfügung. Das ist in anderen Regionen anders. Aber wir werden eine Vielfalt, eine hohe Unterschiedlichkeit von lokalen und regionalen Energiemixes haben, die dann digital gesteuert zu einem regionalen Balancekreis zusammengeführt werden können.
Ja, und ich meine, da sind wir ja in aus der Perspektive der Chemieregion im Süden von Sachsen-Anhalt auch schon eigentlich ein gutes Stück weit, weil diese Prozesse sind ja zum Teil dort vor Ort schon angelegt am Standort. Die gegenseitige Nutzung von Produkten, Wärmenetze, die bestehen, die zum Teil jetzt auch mit kommunalen Netzen verschränkt werden. Also wir sehen das ja in Leuna, dass zum Beispiel die Abwärme der Müllverbrennungsanlage inzwischen auch bei den Stadtwerken Merseburg mit eingespeist wird. Und tatsächlich diese Effekte auch da sind, dass man sich gegenseitig damit in der Energieversorgung unterstützt und ja auch über die Sektoren hinweg unterwegs ist.
Also gerade die chemische Industrie oder speziell die Chemieparks sind und waren auch schon im fossilen Zeitalter quasi die Prototypen der Kreislaufwirtschaft. Das habe ich gelernt, das nehme ich mit großem Respekt und großer Bewunderung wahr und sehe da deswegen auch wichtige Transformationspartner. Denn das muss man der chemischen Industrie nicht mehr erklären, dass Kreislaufsysteme und kreislaufgeführte Stoffe die Basis wirtschaftlichen Erfolges sind.
Dann lassen Sie uns doch vielleicht zum Abschluss noch mal in Richtung Politik gucken. In Sachsen-Anhalt sind die Wahlen gerade vorbei. Derzeit laufen die Koalitionsverhandlungen. Die drei Parteien, die eine Koalition bilden wollen, CDU, SPD und FDP, haben sich selbst vorgenommen, im Frühherbst fertig sein zu wollen. Ich glaube, Mitte September ist bislang angekündigt, den Ministerpräsidenten wählen zu wollen. Und im Bund steht am 26. September die Bundestagswahl an. Aus der Perspektive der Energieavantgarde, was wünschen Sie sich vielleicht auch tatsächlich differenziert auf der Landesebene an politischen Weichenstellungen für die Energiewende in allen Bereichen und was muss auf Bundesebene passieren?
Auf der Landesebene wünsche ich mir noch mehr Mut zur Zukunftsgestaltung. Das hat uns auch schon in den letzten Legislaturperioden immer beschäftigt. Wie viel kann auf Landesebene eigentlich in die Wege geleitet werden? Und der dezentrale bzw. zellulare Ansatz, von dem ich gesprochen habe, ermöglicht es, auf Landesebene deutlich mehr Akzente in der Energiepolitik zu setzen, als man vielleicht selbst sich das zutraut als Bundesland. Insofern dort Technologieoffenheit, mehr Mut und sehr ambitionierte Klimaziele. Nicht, um es irgendwie einer Partei oder einer Richtung gerecht zu machen, sondern weil das schlicht und ergreifend existenzielle Grundlage ist, auch für die wesentlichen Wirtschaftsbereiche in Sachsen-Anhalt wie Land- und Forstwirtschaft. Das wird, glaube ich, dort auch zunehmend verstanden und muss dann auch in sehr mutiges politisches Handeln umgesetzt werden. Gerade Reallabore, wie wir uns verstehen, können durch Unterstützung des Landes und die Diskussion und Rückspiegelung in die Energiepolitik des Landes, so wie wir es ja mit dem KIK auch in der letzten Legislaturperiode schon in Ansätzen erlebt haben, können tatsächlich Vorbildwirkung erreichen. Und welche Region, welches Bundesland in dem Bereich am schnellsten ist, wird auch letztlich die positivste und hoffnungsvollste wirtschaftliche Entwicklung haben.
KIK müssen wir, glaube ich, für die Hörerinnen und Hörer kurz erklären. Klima- und Energiekonzept der Landesregierung.
Genau, richtig. Auf Bundesebene, ich glaube, dort wird es sehr darauf ankommen, die Weichen zu einer Europäisierung der Energie- und Klimapolitik noch deutlicher zu stellen. Die Europäische Union geht ja dort schon sehr deutlich auch voran. Der New Green Deal oder auch das neue europäische Bauhaus als kultureller Rahmen sind Ansätze, die wir natürlich mit großem Interesse hier vor Ort wahrnehmen. Und ich denke, eine Bundesenergiepolitik ist ohne eine enge europäische Einbindung relativ wirkungslos. Vielleicht ein bisschen anders als die diskutierte Industriepolitik auf Bundes- und Europaebene. Denn wir leben in einem Energieverbund, wir werden auch weiter in einem Energieverbund leben. Und wenn es uns nicht gelingt, unseren Transformationsweg zu europäisieren, also mit den anderen europäischen Partnern zu diskutieren, gerade mit Polen, mit Tschechien, dann werden wir einfach dem schon bestehenden Energiemarktsystem nicht gerecht. Wir haben ja hier auch Akteure, die durchaus länderübergreifend aufgestellt sind, was Besitzverhältnisse und Ähnliches angeht. Insofern sollte sich die Bundespolitik tatsächlich sehr stark auf den europäischen Diskurs und das Erreichen der Klimaziele auf europäischer Ebene konzentrieren und an der einen oder anderen Stelle zum Beispiel forschungspolitisch Akzente noch stärker ermöglichen und auch neue Forschungsstrukturen, sehr, sagen wir mal, lebensnahe, anwendungsbezogene Forschungsstrukturen noch deutlicher stützen. Denn das ist ganz wichtig. Die Technologie, die uns jetzt schon zur Verfügung steht, ist noch in der Entwicklung. Das heißt nicht, dass man sie nicht anwenden sollte und erstmal warten sollte, bis sie weiterentwickelt ist, sondern wir müssen beides schaffen. Innovationstechnologien jetzt erproben und anwenden und gleichzeitig aber sicher sein, dass diese technologische Entwicklung noch deutlich weitergehen wird. Das war im fossilen Zeitalter auch nicht anders. Ja. Auch die Motorentechnologie, um mal bei der Mobilität zu bleiben, entwickelt sich bis heute oder bis vor wenigen Jahren intensiv und massiv weiter. Und das wird im Bereich der Erneuerbaren genauso sein, gerade wenn ich mir Speichertechnologien angucke, Batteriespeicher, Wasserstoffsysteme. Es gibt, weil wir vorhin das Thema Kohlenstoff hatten, im Bereich der Ultrakondensatoren sehr spannende neue Anwendungen des Kohlenstoffs in der Form als Graphen. Ein tolles Startup hier in Bitterfeld in unserer Umgebung kümmert sich darum. Also der Technologiemix, den wir jetzt haben, hilft schon sehr viel, wird aber nicht die Basis sein für die Energiewandeltechnologien in 10 oder 15 Jahren. Insofern brauchen wir bundespolitisch vielleicht noch Forschungsakzente, starke Europäisierung und landespolitisch viel Mut zum Erproben in Reallaboren in den Energieregionen des Landes Sachsen-Anhalt.
Vielen herzlichen Dank, Herr Schröder, für diese Einblicke und danke für das Gespräch.
Ich danke und einen schönen Tag noch und erfolgreiche Koalitionsverhandlungen kann ich Ihnen hier leider nicht wünschen.
Nee, das nicht, aber wir werden die Politik auch als Grüne in Sachsen-Anhalt versuchen, aus der Opposition auch mitzugestalten.
Tun Sie das.
Die große Anfrage. Ein Podcast von und mit Sebastian Striegel.